Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit dem Philosophen und Neurobiologen Gerhard Roth, einer der vielleicht profiliertesten Gehirnforscher und Naturwissenschaftler, weit bekannt über Deutschlands Grenzen hinaus, hat über Jahrzehnte, heute 77 Jahre alt, über ein Dutzend Bücher veröffentlicht, seine Themen Denken und Verhaltenssteuerung. Guten Morgen, Herr Roth.
Guten Morgen.
Ist es Ihnen schon mal so gegangen, dass Sie Jahre später auf einen Artikel oder ein Interview von sich gestoßen sind, wo Sie aus heutiger Sicht sagen würden, ach du liebe Zeit, das hätte ich so lieber nicht sagen oder schreiben sollen?
Ja, das gibt es schon. Das muss schon längere Zeit her sein, weil man sich ja ständig bei neuen Büchern oder Aufsätzen selbst kontrolliert. Aber was man so vor 40 Jahren geschrieben hat, das ist natürlich notwendigerweise beschränkt. Und die Meinung ändert sich dann auch, klar. Neue Erkenntnisse erzwingen neue Einsichten.
Aber peinlich richtig ist Ihnen nichts davon. Sind Sie denn auf irgendwas sehr stolz?
Och, doch ja. Ich meine, meine Bücher verkaufen sich sehr gut. Und ich bin stolz darauf, dass ich damit dazu beitragen kann, dass neue Ideen in den Neurowissenschaften und Psychowissenschaften sich doch verbreiten, auch häufig gegen heftigen Widerstand.
Über das Lernen, mögliche und unmögliche Veränderungen von Menschen, über das Ich, das immer auch ein Du braucht, über das Altern. Darüber reden wir mit dem Forscher Gerhard Roth in der kommenden Stunde. Sie haben diverse Bücher in Ihrem Fachgebiet Gehirnforschung geschrieben. Die sind bis heute nachgefragt. Sie haben insgesamt über 200 Publikationen verfasst, zahllose Interviews gegeben. Und natürlich gibt es über Sie einen Eintrag bei Wikipedia. Aber weder da noch irgendwo im Netz habe ich irgendetwas Privates über Sie gefunden. Jenseits vom Geburtsdatum 1942, aber nichts über die Herkunftsfamilie, die eigene Familie, Partnerschaft, Kinder, Kindeskinder, nichts. Wie kann das sein?
Ach, eigentlich lege ich keinen großen Wert darauf, mein Privatleben offen zu legen. Das hat auch damit zu tun, dass vor 20 Jahren in Bremen es große Anfeindungen gab, mit denen ich als Tierschutzbeauftragter und Institutsdirektor involviert war. Es ging damals um die berühmt-berüchtigten Affenversuche. Und da kriegte ich Morddrohungen und da wurde auch gesagt, wir marschieren jetzt zu deinem Haus und da ist deine jüngste Tochter und die wollen wir mal uns schnappen. Und da musste die Polizei auffahren. Das war also sehr unangenehm, aber ansonsten bin ich nicht jemand, der sich jetzt in der Öffentlichkeit, im Privatleben voll engagiert und was verkündet. Aber ich kann sagen, ich bin seit vielen Jahren glücklich verheiratet, habe drei Kinder. Meine Frau ist Kollegin im engsten Sinne, war sogar eine Zeit lang meine Vorgesetzte, nachdem ich
emeritiert wurde. Oh, das hat funktioniert?
Das hat wunderbar funktioniert, ja. Und sie war auch Studiendekanin, war auch darin meine Vorgesetzte eine Zeit lang. Und wir haben drei Kinder und drei Enkel. Und all das ist ganz wunderbar. Ich arbeite sogar mit meinem Sohn, der auch Neurobiologe ist, in Oslo an der Universität arbeitet, zurzeit eng zusammen.
Wir brauchen andere Personen, schreiben Sie, um ein Ich zu entwickeln. Also da haben wir schon mal ein paar von Ihren anderen Personen kennengelernt. Aber in Ihrer Kindheit, wer waren da die wichtigsten anderen?
Ja, also meine Kindheit war ziemlich kompliziert. Ich bin im Krieg 42 geboren. Wir wohnten auf dem Lande. Mein biologischer Vater, der ist ein Jahr nach meiner Geburt gefallen in Russland. Meine Mutter hat dann einige Jahre später wieder geheiratet, einen Arzt aus Kassel. Da sind wir nach Kassel gezogen. Und das war schon dadurch, durch diese Wiederverheiratung, eine gut akademische und gebildete Familie.
Was war denn Ihr Stiefvater von Beruf?
Der war Mediziner, Internist. Und das hat natürlich rein äußerlich sehr gute Chancen geliefert. Ich war auf einer sehr guten Schule in Kassel auf dem Friedrichsgymnasium. Und das war eigentlich die wichtigste Förderung. Ich habe sehr überwiegend sehr gute Lehrer gehabt, ob nun in Griechisch, Latein, in Deutsch, in Englisch, in Naturwissenschaften nicht so sehr, aber es war ein altsprachliches Gymnasium. Das hat mich zutiefst geformt und eine ganz große Liebe hervorgerufen, nämlich zu Italien, wo ich schon als Schüler hin war und seit 30 Jahren habe ich dort auch meinen zweiten Wohnsitz in Italien.
Waren Sie Einzelkind oder haben Sie Geschwister?
Nein, ich hatte zwei Geschwister, Schwester und Bruder. Mein Bruder war und ist Psychologe und auch Mediziner. Aha. Deshalb wollte ich nicht neben meinem Stiefvater und meinem älteren Bruder auch noch mal Mediziner werden und das, was ich eigentlich werden wollte. Aber das habe ich dann sein gelassen.
Und die Mutter war, die war Hausfrau, klassisch?
Ja, und hat dann auf dem Standesamt promoviert, wie es so schön heißt. Hat sich gerne mit Frau Doktor anreden lassen, obwohl sie keinen Doktor gemacht hat.
Sie schreiben irgendwo, Herr Roth, zwischen der Geburt und dem Alter von 5 Jahren werden bis zu 40% der Persönlichkeit ausgebildet. Das heißt immerhin 60% dann doch später. Die anderen Personen, die man braucht, um das Ich zu entwickeln, wie Sie sagen, das waren dann bei Ihnen jenseits der Pubertät Lehrer ganz offenbar, Freunde, die Frau, haben Sie schon gesagt, und die Kinder, das sind so Ihre wichtigsten Gegenüber?
Ja, man muss vielleicht die 40% noch erhöhen, aber darüber streiten wir uns mit Kollegen. Ich habe insofern eine höchst relevante frühkindliche Erfahrung, als meine Mutter, bedingt durch die Kriegswirren, den Tod meines Vaters, psychisch schwer krank wurde und unfähig war, sich um mich zu kümmern. Und dann hatte aber zuerst eine ältere Cousine sich anstelle der Mutter sehr um mich gekümmert und später eine Nachbarin. Und die habe ich wirklich geliebt. Und insofern, trotz der Startschwierigkeiten, das ist ja auch lehrbuchmäßig, wenn eine andere Person, da sind, kann das die ganze Linie, die ganze Richtung positiv bestimmen, was ich bei mir hoffe, dass das der Fall war. Aber ansonsten war die Schule erstmal sehr prägend und dann im Gegensatz zum Studium, mit dem ich nicht sehr glücklich war, habe ich dann doch Leute kennengelernt, Professoren, die mich sehr nachhaltig geprägt haben in meinem zweiten naturwissenschaftlichen Studium.
Also dann ist das schon so, dass man buchstäblich an die falschen Leute geraten kann oder in Ihrem glücklichen Fall an die richtigen.
Ja, natürlich. Also das ist ganz entscheidend, ob die frühkindliche Situation eher negativ oder katastrophal negativ ist oder umgekehrt, Verhalten positiv bis sehr positiv, das ist absolut entscheidend. Deshalb sage ich, man könnte, wenn man will, auch statt 40% 60% sagen.
Was ist denn eigentlich nun das Ich und wo ist es? Sitzt es in der berühmten Seele, wo keiner so genau weiß, wo die eigentlich wiederum ist? Im Herz, im Hirn, die Summe der Neuronen. Was ist für Sie das Ich?
Ja, also da muss man natürlich etwas vorsichtig sein. Wir empfinden natürlich das Ich, aber genauer gesagt, das sagt schon ein berühmter Philosoph wie David Hume, gibt es etwa 10 Iche, Ich-Zustände, die man trennen kann, psychologisch, auch neurobiologisch. Die haben unterschiedliche Korrelationen mit unterschiedlichen Hirnzentren. Also das Ich sind Gefühlszustände, Empfindungszustände, die nun mit unterschiedlichen Aktivitäten in unserem Gehirn eng verbunden sind.
Das heißt, wir haben mehrere Ichs.
Ja, viele Ichs, ja, mindestens 10, die nun die Psychologie genau unterscheidet. Und sie unterscheiden diese Ich-Zustände, weil sie, wenn man das jetzt neurologisch betrachtet, auch psychiatrisch, völlig unabhängig voneinander ausfallen können, wenn zum Beispiel Gehirnteile verletzt sind. Also es kann sein, dass jemand überhaupt gar nicht mehr weiß, wer er ist, also vom Namen her oder wo er wohnt, aber er sagt gleichzeitig, das ist mein Körper und das tue ich oder umgekehrt. Das ist außerordentlich interessant, dass man so zum Beispiel nicht mehr weiß, wo man wohnt, aber man kennt noch seinen Namen oder umgekehrt. Und das deutet darauf hin, dass ganz unterschiedliche Netzwerke, wie man sagt, im Gehirn einhergehen mit diesen unterschiedlichen Ich-Empfindungen, die nun in der jeweiligen aktuellen Empfindung jeweils rauf und runter gehen und zusammen.
Und sich auch mal bekämpfen?
Genau, ja, natürlich, klar. Also ich habe ein Ich, das mir sagt, was ich eigentlich bin, nämlich vielleicht ein ziemlich mediokrer Mensch. Und dann mein Wunsch-Ich, was mir sagt, was ich alles sein könnte. Und das kann stark miteinander kämpfen.
Bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Gerhard Roth, seit über 40 Jahren Professor für Verhaltensphysiologie und Entwicklungsneurobiologe an der Uni Bremen. Wie haben Sie sich Ihrem späteren Fachgebiet, also der Gehirnforschung, genähert? Offenbar erstmal nicht von der naturwissenschaftlichen Seite, denn zunächst haben Sie ja Philosophie und Germanistik und Musikwissenschaften studiert.
Ja, das war in der Tat etwas kompliziert. Also auf der Schule hatte ich schon so mit 14, 15 Jahren beeinflusst durch meinen Bruder, der eben Psychologe war damals und später Mediziner wurde, habe ich mich dafür interessiert, wie Wahrnehmung, Denken, Erinnern, Bewusstsein funktionieren und hatte das große Glück, einen Lehrer, der für einen zusätzlichen Kurs, der auch gleichzeitig Psychologieprofessor in Marburg war, zu haben. Und der hat so mein philosophisches Interesse an diesen Themen geweckt. Und ich dachte nun, wenn ich jetzt Philosophie studiere, dann kriege ich die Wahrheiten auf all diese Fragen. Musikwissenschaft habe ich studiert, weil ich aus einer Mediziner- und Musikerfamilie komme. Und Germanistik einfach, weil Deutsch mir großen Spaß machte. Aber als ich dann Philosophie studierte, habe ich gemerkt, dass ich zwar ein sehr schönes, sehr gutes Philosophiestudium klassischer Art kriegte, aber die Fragen, die mich nun seit dem 14., 15. Lebensjahr wirklich interessierten, die wurden überhaupt nicht zu meiner Zufriedenheit beantwortet.
Sind Sie denn nun ein naturwissenschaftlicher Philosoph oder ein philosophischer Naturwissenschaftler?
Das ist schwierig zu sagen in meinem Fall. Ich habe also voll diese Geisteswissenschaften, Philosophie studiert, habe meinen Doktor darin gemacht und habe auch 6 Jahre lang an Hochschule Philosophie unterrichtet. Insofern bin ich Philosoph. Dann habe ich aber einen radikalen Wechsel gemacht und bin eben seit vielen Jahrzehnten Naturwissenschaftler, Neurowissenschaftler später. Und das wird man erst, indem man viele Jahrzehnte im Labor arbeitet und experimentell arbeitet. Das kann man mal nicht so, indem man ein paar Bücher liest, sich aneignen. Insofern wird man dann zutiefst Naturwissenschaftler.
Nun ist das Gehirn, so viel weiß selbst ich, ein äußerst komplexes Gebilde. Und es leuchtet mir auf Anhieb ein, dass man es eigentlich nur von verschiedenen Seiten aus beleuchten kann, um es wirklich zu erfassen, was da passiert. Also im klassischen Sinne interdisziplinär. Ja. Und Sie sind sozusagen die Person, die in sich selbst schon interdisziplinär ist. Also man braucht Biologen, Neurologen, Mediziner, Zoologen, Philosophen, Psychologen und auch Musiker dafür, um das eigentlich zu begreifen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich hatte das große Glück, solche Menschen, auch sehr bedeutende Menschen bis hin zu Nobelpreisträgern, kennenzulernen. Und besonders einen Zoologen, Neurobiologen, Bernhard Rentsch, der mich während meines Studiums zutiefst beeindruckte. Er war der Erste, der erforscht hat, wie intelligent Menschenaffen sind. Und was er rausgekriegt hat, war ungeheuerlich zu der damaligen Zeit. Und hat mich überhaupt erst zu dem Wunsch gebracht, jetzt ganz systematisch Naturwissenschaften zu studieren. Wie gesagt, Medizin, was ich eigentlich wollte, war mir familiär verschlossen. Das wollte ich nicht auch noch werden. Und das war auch eine gute Sache. Und viel später habe ich dann auch, sagen wir vor 25 Jahren, die große Chance gehabt, in einem ganz neuen Institut Psychologen, Neurologen, Psychiater, aber auch Philosophen an Bord zu holen und mit denen systematisch über viele Jahre zu arbeiten.
Sprechen die dann alle die gleiche Sprache? Also die gehen ja an einen und denselben Gegenstand, das Gehirn, das Denken, von ganz unterschiedlichen Seiten heran.
Ja, das ist das große Problem. Es hat etwa 5 Jahre gedauert, in einem Kreis von vielleicht 20 Kolleginnen und Kollegen zu dieser gemeinsamen Sprache zu finden. Das Gespräch mit dem Psychologen war damals schon und ist relativ leicht, weil viele Psychologen, auch selbst in Deutschland, da war Amerika schon viel weiter. Psychologie und Neurowissenschaften haben sich sehr stark angenähert und viele, die mal Psychologen waren, machen jetzt Neurowissenschaften. Was ich mache, ist zum großen Teil Psychologie, ist auch nicht schlimm. Die Philosophen waren sozusagen das Granitgestein, das man bearbeiten musste. Und da gab es und gibt es aus ganz einfachen Gründen nur wenige, mit denen man wirklich gut sprechen kann und zusammenarbeiten kann. Nämlich, man braucht Fachwissen. Und viele Philosophen, die über das Gehirn, über die Neurowissenschaften reden, haben leider überhaupt nicht das Fachwissen.
Philosophieren halt darüber.
Genau, und die könnten ja auch Physiker sein, das wäre auch gut, oder Chemiker zusätzlich. Aber wenn das alles fehlt, wenn, ich sag's mal direkt, das naturwissenschaftliche Denken ihnen verschlossen ist, dann wird es sehr schwierig.
Eine der Erkenntnisse Ihrer langjährigen Forschung ist die durchaus umstrittene, dass es einen freien Willen nicht gibt. Vermeintlich freie Entscheidungen sind, so glauben Sie bewiesen zu haben, durch neurale Zustände geprägt. Was heißt denn das?
Nun, die Sache ist komplizierter. Es wird immer mir unterstellt, ich würde den freien Willen leugnen. Es gibt aber in der Geschichte der Philosophie schon sehr lange zwei ganz unterschiedliche Begriffe von freien Willen. Einen metaphysischen, aus der Theologie herkommenden Begriff, der sagt, der Mensch kann mit seinem freien Willen sich über seine Persönlichkeit und über Naturgesetze wegsetzen.
Und das glauben Sie nicht?
Das glaubt eigentlich kein Wissenschaftler wirklich. Auch die meisten Philosophen würden da zögern zu sagen, ja, dann gelten eben die Naturgesetze nicht. Dann dürfte man sich in keinen Aufzug und kein Auto setzen. Es gibt aber einen ganz anderen Begriff, der auch schon auf die Antike, aber auch David Hume und viele andere Philosophen zurückgeht, der sagt, Menschen haben das Gefühl, und darauf kommt es ja an, das Gefühl, frei zu sein in ihrem Willen, wenn dieser Wille von ihren eigenen Motiven, Überlegungen, Vorstellungen bestimmt ist. Und dass diese Motive, Überlegungen, Vorstellungen von den Erfahrungen, die im Gehirn niedergelegt sind, bestimmt sind, daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Aber es sind meine persönlichen Zustände. Und deshalb kann ich dann sagen, ich war das, ich habe das gewollt. Und wie, so schreibt der Philosoph Schopenhauer, dass ich dabei bedingt bin, dass kann man nicht leugnen und das muss man auch gar nicht leugnen. Das ist für die meisten Leute überhaupt kein Problem.
Also wir haben zumindest mal Ihrer Meinung nach die Freiheit als Menschen zwischen verschiedenen Handlungsoptionen uns zu entscheiden. Und Menschen reagieren dann sicherlich in der einen oder selben Situation sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Persönlichkeit sie sind.
Ja, und das ist für die meisten Leute überhaupt kein Problem, wenn ich sage, warum hast du das getan, nicht das andere? Ja, weil ich das gut fand. Ja, warum findest du denn gut? Naja, weil meine Erfahrung mir gesagt hat, und dann geht es immer weiter. Und die Erfahrung beruht eben auf noch früheren Erfahrungen. Und Menschen fühlen sich dadurch überhaupt nicht beunruhigt. Sie würden sich sehr beunruhigt fühlen, wenn man ihnen sagt, du hast gar keine Wahl. Das ist Unfreiheit, gefühlte Unfreiheit.
Kann man seine Persönlichkeit loswerden?
Nein, loswerden kann man die nicht. Man kann sie aber zum Beispiel durch Hilfe von außen verändern, aber im Rahmen der Naturgesetze und im Rahmen unserer Persönlichkeit, wenn wir das als Erwachsene etwa tun. Kleine Kinder können das sowieso nicht, aber sie ändern sich sehr stark.
Wie würden Sie denn Ihre eigene Persönlichkeit umschreiben in 3,5 Sätzen?
Dafür frage ich meine Klienten in Diagnostikgesprächen immer, wie würden Sie sich selbst beschreiben? Ich bin durch meine Herkunft, durch meine Berufserfahrung, durch mein Privatleben zutiefst geprägt. Und ich bin eigentlich ein relativ ungeduldiger Mensch. Vieles interessiert mich, viel zu vieles. Und ich muss sehr hart an mir arbeiten, dass diese Ungeduld gezähmt wird, dass ich auf vieles verzichte, was ich gerne tun würde. Aber diese Ungeduld, das sagen die Leute mir, die mich sehr gut kennen, zum Beispiel meine Frau.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist der Gehirnforscher Gerhard Roth. Wenn Sie sich jetzt mehr oder weniger zeitlebens mit Gefühlen, Gedanken, Verhalten, Denken wissenschaftlich befassen, hinterfragen Sie dann Ihr eigenes Denken und Fühlen auch oft selbst? Also so unter dem Motto, warum mache ich das nur oder warum fühle ich das jetzt?
Ja, natürlich. Also wenn man nicht nur jetzt als reiner Neurobiologe arbeitet, was ich auch tue, zusammen mit meinem Sohn machen wir an Gehirnschnitten Untersuchungen. Die haben erstmal mit Psyche, Emotionen gar nichts zu tun. Und sehr, sehr indirekt. Aber natürlich ist man ein Mensch im Alltag. Und heute Morgen habe ich das gemerkt, dass ich im Verkehr warten musste, weil ein Mensch gar nicht einsah, dass er mit seinem Auto meiner Fahrspur wegfährt. Der hat da ruhig gestanden und dann wird man wütend, wird ungeduldig. Und dann muss man sich immer schon sagen, ruhig Blut, du bist ja sehr ungeduldig, es hilft gar nichts. Der hat sicherlich seine Gründe, die ich vielleicht nicht billige, dass er da auf meiner Spur steht und ich weiterfahren will und so weiter. Und das fällt genauso schwer wie jemanden, der nicht den neurowissenschaftlichen Hintergrund
hat. Naja, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind ein ungeduldiger Typ. Sie haben eine ungeduldige Persönlichkeit.
Ja.
Wenn man jetzt sowas wie Liebe, Glück in erster Linie als biochemische oder neurobiologische Reaktion sieht, ist das dann schwer zu sagen, ich liebe einfach? Sagt man dann vielleicht, ah, jetzt springen wieder meine Bindungshormone oder ich bin glücklich? Ah, naja, klar, da wird Serotonin ausgeschüttet. Oder sieht man das alles nur noch biochemisch?
Nein, überhaupt nicht. Das wird Neurowissenschaftlern unterstellt, auch mir. Das ist aber ganz falsch. Also kein wirklich guter Neurowissenschaftler, der auf dem Übergangsgebiet zwischen Neurowissenschaften und Psychowissenschaften, wie wir das sagen, also Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie arbeitet, würde so etwas sagen. Nämlich, wenn wir ins Gehirn gucken, können wir gar keine Gefühle erkennen. Wir können feuernde Neuronen erkennen, das mache ich auch in meinem Labor, aber nicht Bewusstsein, nicht Gefühle, sondern wir können immer nur vergleichen, wenn ich selber, ich könnte mein Gehirn bildgebende Methoden selbst untersuchen, immer wenn ich bestimmte Gefühle habe, zum Beispiel an meine Frau denke, dann sind bestimmte Dinge in meinem Gehirn aktiv. Ich kann sogar feststellen, die sind ein bisschen vorher aktiv, ehe ich die Gefühle habe. Aber schon aus methodischen und philosophischen Gründen kann ich nicht sagen, da stecken die Gefühle, weil ich sie gar nicht im Gehirn sehen kann. Das ist sehr kompliziert, aber ich würde einfach erstmal nur, ohne mich in philosophische Fallstricke zu begeben, sagen, es gibt eine strenge Korrelation, einen strengen Zusammenhang zwischen subjektiven Gefühlen und Hirnzuständen. Und das ist schon sehr viel.
Es ist nicht so, ich bin glücklich, weil Dopamin ausgeschüttet wird, sondern es ist schon so, Dopamin wird ausgeschüttet, weil ich glücklich bin.
Nein, das ist nicht der Fall. Aber ich bin glücklich, weil zum Beispiel irgendjemand mir etwas sehr Erfreuliches sagt. Zum Beispiel mein Sohn sagt, endlich ist ein Artikel angenommen. Dann freue ich mich mit ihm. Diese Freude dringt nun diese Botschaft dringt in meinem Gehirn, aktiviert jetzt Nervenzellen und die schütten dann Dopamin aus oder besser gesagt hirneigene Opioide, die mir dann Spaß machen. Das heißt, der eigentliche Anlass ist gar nicht im Gehirn, sondern ist eine Botschaft, die von außen kommt. Und das Gehirn ist sozusagen das Vermittlungs- und Umsetzungsorgan. So muss man das sehen.
Sie haben ja schon gesagt, man kann seine Persönlichkeit, wenn sie denn einmal geformt ist, und Sie sagen, sehr viel zumindest davon passiert in den ersten Lebensjahren, nicht wirklich verändern. Aber man kann natürlich gewohntes Verhalten verändern. Gibt es sowas wie eine Anlage, eine Fähigkeit zur Veränderung? Also ist mancher eher dazu in der Lage als manch anderer?
Ja, natürlich. Das ist ja ganz entscheidend auch für etwas, was ich so in meinem weiteren Berufsleben tue, nämlich Menschen zu interviewen in der Wirtschaft, ob sie für bestimmte Tätigkeiten geeignet sind. Und da kommt es ganz genau darauf an, abzuschätzen, ob diese Person beweglich, offen für neue Erfahrung ist, ob sie sich verändern kann, in gewissen Grenzen natürlich, oder ob sie relativ starr ist, auf sich fixiert, sehr gewissenhaft, aber eben Risiken scheut. Und das sind entscheidende Unterschiede, die kann man auch so weit gar nicht mehr ändern. Also nicht mehr sagen, ja, wir nehmen den jetzt mal, den kriegen wir schon hin, das ist ein Irrtum. Aber innerhalb dieser Grenzen kann man etwas bewegen, aber man kann einen sehr ruhigen Menschen nicht zu einem aufgeschlossen, kreativen Menschen machen. Da muss man schon Auswahl treffen.
Wenn man umlernt oder überlernt, gewohntes Verhalten verändert, warum tut man das? Warum tun Sie es? Warum verändern Sie sich? Ist das denn Einsicht? Ist das Neugier? Ist es Angst vor Folgen? Ist es der Wunsch, belohnt zu werden dafür? Warum?
Ja, es sind verschiedene Gründe. Einmal kann ich rein intellektuell etwas umlernen. Ich lese gerade einen Artikel und da steht was drin, was meine langjährige Meinung völlig erschüttert. Gut, dann kann mir jemand sagen, also du bist, um am Beispiel zu bleiben, so ungeduldig, dass mir das wirklich auf die Nerven geht. Nun lern mal mehr Geduld. Nun weiß man, dass das, wenn überhaupt, sehr langsam geht. Man kann mit viel Wille, Anstrengung und großer Geduld, die man eben dann noch aufbringen muss, sich schon ein bisschen gelassener geben, vielleicht nicht ganz tief im Herzen, aber doch so in seinem Verhalten.
Und so erscheinen.
Ja, genau. Oder auch rücksichtsvoller werden und nicht gleich sagen, ach, das klappt sowieso nicht, lassen wir es. Sondern
aber man Sie machen kann das dann rational. Also das klingt so, das als ob man. Sie nicht emotional reagieren, sondern...
Ja doch, der Anlass ist immer emotional. Also wenn meine Frau sagt, also das geht mir jetzt auf die Nerven, dass du nicht abwarten kannst, dann ist das erstmal eine emotionale Drohung oder emotionale Herausforderung. Und dann muss ich meinen Verstand einschalten und sagen, ja, wie muss man das machen, was sagen die Experten, dass man seine Geduld zügeln lernt. Und das geht auch, wenn nur sehr langsam und meist auch nur unter Mithilfe von außen.
Mit Belohnung oder mit Tadel besser?
Viel Belohnung, wenig Tadel. Also auf Tadel kann man gar nicht verzichten, aber Tadel schränkt ein, Belohnung erweitert.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gerhard Roth. Seit Jahrzehnten forschen Sie zur Funktionsweise des Gehirns. Wie erleben Sie denn die Veränderung Ihrer eigenen Denkfähigkeit? Sie sind jetzt 77. Wie empfinden Sie die Unterschiede zu dem jungen Wissenschaftler, der Sie vor 50 Jahren waren?
Nun, ein großer Unterschied besteht darin, dass man realistischer wird. Also als ganz junger Wissenschaftler, und ich hatte die Chance, sehr früh Professor in meinem Gebiet zu werden und hatte auch viele Möglichkeiten. Da gibt es natürlich neben vielen erfreulichen auch bittere Rückschläge und Erfahrungen, aus denen lernt man. Man wird viel nüchterner, auch irgendwie kritischer sich selbst und anderen gegenüber. Aber zugleich ist natürlich immer, wenn man in mein Alter kommt, die Gefahr der Altersdemenz neben anderen Erkrankungen sehr groß. Und gegen Altersdemenz kann man eigentlich nichts tun, anders als andere schwere Erkrankungen. Da gibt es Operationen, die möglich sind. Man kann eine Demenz nur aufschieben. Bisher gibt es da keine Medikamente. Und das beruht dieses Aufschieben aus einer gesunden Ernährung, aus Bewegung, ich mache sehr viel Sport, und aus schwerer geistiger Arbeit. Das heißt, man muss geistig fit sein, nicht nur Kreuzworträtsel lösen, sondern neue Sprachen lernen, zum Beispiel Chinesisch, oder ständig oder im Labor arbeiten mit 77. Und familiär und vielleicht auch durch dieses Training scheint mein Gedächtnis noch sehr gut zu sein. Das heißt, ich halte alle meine Vorträge frei und ohne Manuskript. Und solange das geht, sieht es noch relativ gut aus.
Das Schlimmste, was man seinem Gehirn antun kann, ist es nicht genügend zu nutzen, schreiben Sie denn auch irgendwo. Gleichzeitig sagen Sie aber, die zunehmende Expertise, haben Sie auch eben beschrieben, kann schwächelnde Intelligenz bis ca. 60 oder sogar 70 kompensieren. Aber von da an, Herr Roth, gibt es eigentlich nur einen Weg, bergab.
Das ist richtig, aber bergab kann ja auch sehr langsam gehen. Man muss sich da keine Illusionen machen. Aber ich habe da den älteren Bruder vor Augen und Onkel und so weiter und ähnliche, die also alt geworden sind. Ja, irgendwann sind sie gestorben, aber so bis 90 waren sie fit. Und mein bedeutendster akademischer Lehrer, Bernhard Rentsch, ist mit 90 gestorben, hat mit 90 noch Artikel geschrieben. Also man hofft ja. Und aber man kann, wenn es einsetzt, nicht mehr furchtbar viel tun. Man kann es hinausschieben, aber irgendwann könnte es passieren. Das liegt nicht in unserer Hand.
Inwieweit gehören auch Ihre Kinder respektive Kindeskinder, wenn es sie denn schon gibt, zu Ihrem Trainingsprogramm?
Das ist gut. Ich sagte ja, mein Sohn ist Neurowissenschaftler und ich arbeite eng mit ihm zusammen. Er sitzt zwar an der Universität in Oslo und ich hier in Bremen, aber unsere Geräte und Labors sind gekoppelt und das ist also unglaublich toll. Die älteste Tochter ist zwar Juristin geworden, arbeitet aber jetzt seit längerem nicht als Juristin und nicht mehr als Juristin, sondern als Personalerin im Landwirtschaftsministerium in Berlin. Und die Jüngste hat sich für pädagogische Psychologie erwärmt und macht das in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles an der Universität in Kalifornien, wo ich auch mal studiert habe. Also insofern ist die Familie zusammen und das macht großen Spaß.
Sie schreiben ja auch, Kinder sind ein Geschenk für das Gehirn, denn sie fordern einen Menschen motorisch, energetisch und kognitiv. Das ist dann wahrscheinlich der energetische Teil, eher die Aufgabe der Enkel.
Ja, da gibt es was ganz Bedeutendes, nämlich unser Sohn hat eine eigene Zwillinge, Töchter. Und hierbei ist uns allen schon sehr früh aufgefallen, was auch viele so vor vorgehaltener Hand berichten, dass selbst eineiige Zwillinge in ihrer Persönlichkeit durchaus unterschiedlich sind. Und das war äußerst beunruhigend, weil das eigentlich nicht sein durfte. Und das hat mich nun jetzt seit gut 4 Jahren, meine Enkelinnen sind jetzt 5, gut 4 Jahren sehr beschäftigt, weil auch die Mutter Neurowissenschaftlerin ist von den Enkelinnen, also es ist kaum auszuhalten. Und deshalb haben wir das sehr genau untersucht. Und dann habe ich angefangen, mich zu fragen mit Kollegen, warum sind eineiige Zwillinge trotz identischer Gene, vorgeburtlich und früh nachgeburtlich Erfahrung, identische Erfahrung, warum sind die unterschiedlich? Und das hat eine völlig neue Welt in mir und auch zum Teil in der Wissenschaft aufgemacht. Also ich habe da Dinge erfahren und gelesen und herausgefunden, die also umwälzend sind.
Warum sind die Persönlichkeiten der eineiigen Zwillinge so unterschiedlich?
Genetisch sind eineiige Zwillinge natürlich identisch, aber die Gene, so hat man in den letzten Jahren herausgefunden, sind in aller Regel in dem Bereich Persönlichkeit und Psyche sehr unspezifisch in ihrer Wirkung. Es gibt Hunderte und Tausende Gene, die unsere Psyche, zum Beispiel Depression oder Gewaltverbrechertum, bestimmen. Da findet man keine klare Korrelation, sondern das spielt sich auf einer Ebene an, die man inzwischen epigenetische Ebene nennt. Das sind diejenigen Kontrollgene, die jetzt die knechtliche Arbeit der eigentlichen Gene bestimmen. Und die sind etwa 100-mal wichtiger. Und die sind unterschiedlich bei den eigenen Zwillingen. Teils spontan sind die unterschiedlich, teils aber auch, und das ist sehr spannend, aufgrund vorgeburtlicher Einflüsse über das Gehirn der Mutter.
Wie zeigt sich diese Unterschiedlichkeit schon bei ganz kleinen Kindern?
Also sagen wir, ab einem Jahr sieht man, dass ein Kind etwas schüchterner ist, andere ist etwas offener und dann sucht man danach, ob sich das bestätigt und verstetigt und das tut es. Also inzwischen nach 5 Jahren sind die Unterschiede so deutlich, dass ein Mensch, ein guter Beobachter, das sofort erkennen und zuordnen kann.
Eine völlig neue Welt haben Sie sich ja auch noch mal relativ spät in Ihrem Leben erschlossen. Sie sind sozusagen unter die Geschäftsmänner gegangen. Ja. Sie haben ein eigenes kleines Institut. Jüngst noch mal ein Tochterunternehmen in der Schweiz ist da hinzugekommen. Diese Welt des Geschäfts, wo es ja dann auch darum geht, nicht nur zu publizieren, um Anerkennung in der Wissenschaft zu finden, sondern auch zu verkaufen, schlechterdings. Sie bieten Coaching im weitesten Sinne des Wortes an mit Ihrem Institut, ist ja doch eine ganz andere. Aber Sie können sich mit der anfreunden.
Ja, also das tue ich schon seit 15 Jahren. Und dieses Bremer Institut ist auch nicht mehr so klein, aber das Schweizer muss noch wachsen. Aber ich habe mir zum Ziel gesetzt und wurde auch aufgefordert, eigentlich war ich das gar nicht selbst, das, was ich als Neurowissenschaftler und Psychologe erarbeitet habe und erarbeite oder was in dem ganzen Gebiet eben an Erkenntnissen vorliegt, in die Welt der Wirtschaft und der Ausbildung, aber auch in Schule zu tragen. Und das ist schwierig, aber äußerst befriedigend.
Was ist das Schwierige daran?
Ja, es ist sehr schwierig, Leuten, die von Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsstruktur und so weiter und wie das Gehirn lernt, wie das Gedächtnis funktioniert, Leuten zu erklären, dass sie es verstehen und zwar langfristig verstehen und im großen zweiten Schritt sich auch selbst zu verändern. Da wird das bestätigt, worüber wir schon vorhin geredet haben, dass es nicht so schwierig ist, die Meinung der Menschen zu ändern, aber es ist äußerst schwierig, das Verhalten der Menschen zu ändern. Und das erlebe ich fast jeden Tag, wenn ich da Veranstaltungen in der Wirtschaft mache.
Der Philosoph und Neurobiologe Gerhard Roth. Menschliche Entscheidungen, schreiben Sie, sind berechenbar. Wer hat Sie denn zuletzt überrascht?
Ja, das war die Geburt der eineiigen Zwillinge. Also meine Enkelin.
Das war ja eher S. Aber gibt es eine Person, vielleicht eben auch ein Enkel, der oder die oder das Sie überrascht hat?
Eigentlich nicht, nein.
Also Sie können das immer Alter, alles vorher erahnen, was da kommt?
All die Überraschungen halten sich in Grenzen und auf die ganz große Überraschung warte ich noch. Auf die wäre ich natürlich sehr gespannt. Also wenn man vieles studiert hat, vieles gelesen, mit vielen, vielen Menschen zu tun hatte, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit großer Überraschungen ziemlich stark. Das ist auch leider...
Das ist ein bisschen traurig.
Ein bisschen traurig, ja, genau. Ja, aber vielleicht, wenn ich jetzt nach Hause komme, wartet die große Überraschung auf mich.
Und wer mehr von unserem heutigen Gast lesen möchte, dem sei Gerhard Roths jüngstes Buch empfohlen. Es heißt, warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern, und ist die im Klett-Verlag erschienene überarbeitete Neuauflage seines Bestsellers von 2007, der da hieß Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten. Herr Roth, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke auch ganz herzlich.